Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Dienstagabend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Ja, es ist die 11. Folge jetzt, die ich release. Und ja, ich habe auf jeden Fall eine sehr positive Resonanz bekommen von der letzten Folge Hidden Facts About Nike. Ja. Vielen Dank dafür auf jeden Fall für den Support. Und ich hoffe, dass es den einen oder anderen sehr viel weitergeholfen hat, was ja an Informationen so zur Verfügung gestellt wurden. Aber kommen wir nun zu dieser Folge. Und zwar habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast heute am Start, ja, der leider nicht vor Ort sein kann, weil ja wegen der aktuellen Lage und alles ist ja momentan immer noch sehr, sehr schwierig, obwohl ich das alles ja so ein bisschen abgeflacht hat, ja. Ja, ich habe den Kevin in der Leitung, ja. Kevin ist jemand, mit dem ich momentan sehr viel zu tun habe, ja. Wir reden sehr viel über Mode und Klamotten und über Sneaker, ja. Und ich dachte mir, den muss ich einfach mal einladen zu einer Folge Wandschrank Vibes, weil er einfach ein Know-how besitzt, was ich mit euch allen auf jeden Fall da draußen teilen möchte, ja. Ich würde mal sagen, Kevin, grüß dich, mein Lieber.
Ja, hi, was geht?
Ja, wie geht's? Alles gut?
Soweit ist alles gut, ne? Corona bis jetzt noch gut überstanden. Du, wie ich weiß, auch. Ja, alles super.
Ja. Ich habe heute etwas gelesen, was ich mit dir in Verbindung bringe, beziehungsweise wo ich mir denke, okay, cool, Respekt. Und zwar, in unter 3 Monaten haben wir über 600 neue Follower gesammelt, über 200 Beiträge verfasst und hunderte Informationen via Story mit euch geteilt. Ja. Ich rede hier von deinem Instagram-Account, Kickstagram, der momentan, ich sag jetzt mal, boomt, ja. Es ist ein Account, der sich rund um Sneaker und Releases dreht, ja. Also, wie es in der Bio schon steht, deine tägliche Dosis an Sneakern, ja. Wir reden hier von Kickstagram. Vielleicht kannst du ja so ein bisschen erzählen, wie das so alles angefangen hat, ja. Oder einfach mal drauf losreden, wie es so war, was dich eigentlich dazu verleitet hat, diesen Account zu öffnen?
Ja, also es ist eine ganz gute Frage. Der Chris, mit dem du ja auch schon eine gute Folge gemacht hast, ich korrigiere mich mal ganz kurz, ich habe mit ihm geschrieben und wir sind wirklich so, wir schreiben jeden Tag, wie auch wir beide eigentlich, über Sneaker, was gerade abgeht, ob was Neues kommt, etc., etc. Und dann irgendwann haben wir so gesagt, ey, es gibt keine deutsche Instagram-Seite, wo man zuverlässige und auch Daily Posts hat über Sneaker, wo welche Sneaker zu kaufen sind, wann der Sneaker erscheint, was der kosten wird. Und natürlich auch eine Frage, die kann man jetzt mögen oder nicht mögen, diese Seite am Sneaker Game, was der Sneaker denn vielleicht im Nachhinein bringen kann. Also so ein geraumer Schätzwert, sage ich mal. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, komm, wir machen einfach eine Seite, gar nicht jetzt auf Erfolg ausgelehnt, sondern einfach so, dann haben wir es wenigstens für uns, weil auf Instagram, ne, man postet für gewöhnlich was und die Posts sind archiviert, das heißt, man selber kann auch drauf zugreifen und ja, das ist besser gelaufen, als wir uns das vorgestellt haben. Wir haben dann ab und zu auch mal so eine Facebook-Promotion geschaltet und ey, wirklich, also ich muss wirklich sagen, in unter 3 Monaten 600 Follower, das hätte ich mir nicht ausmalen können. Ja, und es läuft ganz gut, wir kriegen gutes Feedback und sind damit ganz zufrieden.
Ja, also ich finde auf jeden Fall auch, dass ihr da auf jeden Fall eine Leistung erbracht habt bisher, ja. Es geht auf jeden Fall, Tendenz nach oben, sieht man auf jeden Fall, aber das ist, sieht man ja auch an den Informationen, die ihr da liefert. Ist ja auch irgendwie etwas, was nicht jeder weiß, ja, und wo ihr dann so schneller an Informationen kommt, ne? Also das zahlt sich ja irgendwie aus. Aber gibt es denn irgendwie, wenn ich dich jetzt mal so fragen würde, gibt es irgendwie negative Seiten an diesem nicht Game, aber an dieser ganzen, ja, an den ganzen Informationen, die ihr liefert, was ihr zurückbekommt, gibt es da irgendwie negative Seiten, ja, am Sneaker-Game so ein bisschen?
Ja, natürlich, klar. Also es gibt oft die Frage, gerade auch, ich will nicht sagen, das ist nervvoll, wir sind froh, dass wir Follower haben, die auch aktiv sind, natürlich. Es gibt aber auch natürlich Sachen, die stören. Ne? Das ist jetzt an niemanden Einzelnen gerichtet, aber es gibt dann Leute, welchen Sneaker soll ich mir als nächstes holen? So, und dann ist das ist zum Beispiel eine Sache für mich, ich glaube, die siehst du auch genauso. So, Leute, holt euch das, was ihr gut findet, nicht was wir gut finden. Ich finde, jeder sollte das tragen, worauf er am meisten Bock hat.
Auf jeden Fall.
Dann gibt es auf jeden Fall noch die Seite so, ey, was bringt der Schuh im Resell? Wird der Resell haben? Da denke ich mir halt immer, okay, wenn es so sein sollte, dass der Schuh relevant ist oder beziehungsweise relevant genug ist, ich will jetzt keine Schuhe schlecht reden oder sowas, aber wenn es ein Schuh ist, der wirklich Hype hat, dann posten wir den schon und dann wird der auch früh genug gepostet und dann braucht ihr keine Angst haben, was zu verpassen. Natürlich kommt mal eine Fehlinformation dazwischen, bedeutet, man verschätzt sich im Release-Datum oder man setzt einen Preis zu hoch an oder man vertippt sich mal irgendwo und dann gibt es halt Kommentare so, ey Leute, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Finde ich im Endeffekt gut, weil die aufmerksam sind. Da sieht man dann halt auch, okay, die Leute lesen sich das durch, die Leute befassen sich damit. Irgendwo wird man dann aber auch gleich verurteilt. So, dann heißt es direkt so, ey, das ist aber nicht cool und die haben das viel besser gemacht als ihr. Also es gibt natürlich Schattenseiten.
Ja, genau wie es auch Konkurrenz gibt wahrscheinlich. Ne? Wenn ich jetzt mal so ein Foto ansehe, so natürlich kann man sich informieren, ne? Man kann sich informieren, wann kommt ein Sneaker raus, man kann sich das Datum raussuchen, ne? Aber es gibt eine Sache, die nicht jeder kann, und zwar dieses Stock or Drop richtig erraten, beziehungsweise richtig tendieren, oder aber auch zu wissen, wie viel der circa, also in was für einen Wert der ungefähr steigt. Weil wenn ich mir so eure Beiträge ansehe und da kommt ein Sneaker raus und dann sehe ich, okay, ich nehme jetzt mal als Beispiel irgendwie den Syracuse, den Dunk Low, ja, dann war eure Tendenz halt so 300 bis 400 Euro irgendwann. So. Das stimmt halt. Aber wie kommt man denn auf diese Tendenz? So, weißt du? Woher weiß man denn?
Ja. Es ist schwierig zu sagen. Also natürlich ist, man macht das immer an so ein paar Faktoren abhängig. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach, das ist ganz klar. Es gibt auch mal Sachen, wo man sich verschätzt. Zum Beispiel bei dem Strangelove hätte ich gedacht, dass der so am Release-Tag so um die 200, 250, vielleicht 300 Euro bringt. Also ich sag mal so zwischen 200 und 300. Irgendwo da haben wir ihn auch eingeordnet, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Später habe ich dann halt noch einen Stock dazu gepostet, also dass man den Schuh behalten sollte, womit wir auch eigentlich ganz, ganz richtig lagen. Hat mittlerweile einen guten Wert erreicht. Und die Faktoren, wo ich das bemesse und wo auch Chris, mit dem ich das Ganze ja zusammen mache, bemesse, das ist halt, wie sieht der Schuh aus, wie ist die ungefähre Auflage, das kann man bei Nike, irgendwann kriegt man so ein Gefühl dafür, kann man das ganz gut abschätzen. Wie ist der Hype um den Schuh, das ist auch ganz wichtig. Man sieht ja zum Beispiel, ich habe heute einen Post rausgehauen zu einem Adidas Yeezy 350 und dann kriegt der Post, weiß ich nicht, 30, 40 Likes, dann haue ich aber Informationen zum neuen Jordan in der Collab mit Dior raus und dann kriegt er in weniger Zeit mal eben 70 Likes. Daran kann man ungefähr bemessen, wie der Hype um den Schuh ist. Ach, okay. Man sieht es natürlich auch auf anderen Seiten und dann guckt man, wie kamen Vorgängermodelle an, wenn es jetzt eine 2.0-Variante ist, zum Beispiel beim Cord Purple. Wie sind da gerade die Preise? Und dann bemisst man das einfach daran. Ne?
Ja. Ich kann ja so ein bisschen meine Meinung mal sagen. Also ich finde, das hat viel mit Erfahrung zu tun. Also das ist eigentlich, glaube ich, das A und O, Erfahrung, Information. Also dass man ungefähr so die Geschichte vom Schuh weiß. Ja, also wenn, sagen wir mal, ich sag jetzt mal, ein neuer Chicago Jordan 1er rauskommt, dann weiß man halt, dieser Schuh hat Geschichte so, ne? Und das ist halt kein Mit, sondern das ist halt wirklich ein Original, also ich sag jetzt mal, ein originaler Chicago. Dann weiß man, dass er auf jeden Fall nach Release um das drei- oder vierfache steigt, weil momentan ist halt so dieser Michael Jordan Hype und so. Momentan zählen die Leute auch die ganzen Klamotten von Michael Jordan, die der beim Training getragen hat. Also das, was momentan so im Moment im Game abgeht, finde ich, ist so ein Faktor, ja. Und halt dieser Erfahrungswert. Ich habe gestern zum Beispiel ein Kollege hat mir geschrieben, der hat mir einen Screenshot von den neuen Chunky Dunks geschickt, ja, aus der Sneakers-App. Und der meinte, guck mal, Marvin, bringt der was? Fragezeichen. Und für dich oder für mich ist es ja so, dass wir uns denken, hey, na klar bringt der was. So, das liegt doch auf der Hand. Aber das liegt ja nicht für jeden auf der Hand. So. Und dann denke ich mir so, okay, wie erkläre ich dem das jetzt? Was sage ich dem jetzt? Und ich denke mir so, okay, das ist ein Sammlerstück, so. Sowas kommt vielleicht nie wieder und Dunks sind momentan dieses Jahr sowieso voll im Hype, so, das weiß man ja auch. Und da denke ich mir, okay, der wird halt noch steigen, so, ne? Also an dem wirst du auf jeden Fall keinen Verlust machen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch vollkommen richtig, wie du es gesagt hast. Auch bei unseren, wenn ich nochmal ganz kurz auf Kickstagram zurückkommen darf, wenn man bei Kickstagram schaut, dann gibt es Leute, die sagen, ja, da würde ich sagen Stock, da würde ich sagen Drop. Es geht ja nicht darum, ob der Schuh jetzt gerade noch im Wert steigt. Es geht ja darum, lohnt es sich noch, den Schuh zu Hause zu behalten für mehrere Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar. Und wenn wir nochmal zum Chunky Dunky zurückkommen, der wird jetzt in den nächsten Monaten mit Sicherheit ein bisschen runterfallen, weil jeder hat sein Paar bekommen, der ein Paar haben wollte. Jeder hat viel Geld ausgegeben, dann ist die Nachfrage ein bisschen weniger, dann wird der Preis natürlich auch weniger, ganz klar, das System. Und aber über die Jahre hinaus sehe ich den Chunky Dunky. Also wenn du mich jetzt fragst, was der in 5 Jahren kosten wird, dann sehe ich den bei über 2.000 Euro. Also jetzt nicht die Special Box Variante, sondern den normalen.
Ja. Es gibt auch noch eine andere Sache, die ich oft gefragt bekomme, wo ich jetzt nicht so genau weiß, warum das so ist. Aber ich weiß die Antwort darauf. Und zwar fragen mich viele, welche Size ist denn relevant? Welche Größe ist denn so die am meisten bringt? Ja? Und da habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren einen kleinen Wandel erlebt. Ja? Und zwar 2017, 2018 waren ja beim Yeezy zum Beispiel die ganz großen Größen waren ja die teuersten, weil die ja am wenigsten produziert wurden. Ja? Ja. Und irgendwie hat sich das dann mit der Zeit Richtung Normal Size reguliert, also zwischen 41,5, glaube ich, bis 43. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ja. Aber das wurde dann so ein bisschen, das waren dann diese teuersten Größen aus dem Grund, weil ich glaube, ich weiß, dass der Sneaker-Hype halt kam und alle den Schuh halt irgendwie am Fuß tragen wollten. Ja. Und wie kann man das da so abwägen? Also kannst du das so vielleicht mal erklären oder so? Welche Größen relevant sind und warum?
Es ist ein bisschen schwierig, es fällt mir selber auch, glaube ich, nicht so leicht. Ich glaube, es fällt keiner Seite, die jetzt darüber Informationen macht oder auch keinem, in Anführungsstrichen, sag ich mal, Reseller oder Sneakerhead, einfach abzuschätzen, welche Sizes gut gehen. Wie du schon gesagt hast, in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall in die Richtung gegangen, dass die Leute die Schuhe rocken wollen. Sprich, die Sizes, ich sag mal, wie du schon gesagt hast, 41 bis 43,5 ist ganz gut. Allerdings mache ich das auch an ein paar anderen Punkten fest. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal einen Jordan 1. Ein Jordan 1 ist ziemlich im Hype. Wenn wir uns mal die Hype-Kultur von heute angucken, dann haben wir da ein weites Spektrum. Ne? Wir haben viele Leute, die jung sind, also wirklich 13 bis 15, sage ich mal. Dann haben wir viele Leute von 16 bis 20. Also wir haben ganz viele Altersgruppen. Und die größte Altersgruppe, sage ich mal, die auch Lust auf den Schuh hat, die haben, glaube ich, eher so diese Normal Sizes. Dann nimmst du aber einen anderen Schuh, der jetzt nicht so ein Hype ist, zum Beispiel so einen Air Max 90. Und da sind die größeren Sizes dann gefragt. Also wirklich 44 oder, ja, ich würde sogar schon sagen 45 bis 48. Das klingt vielleicht surreal für manche, so, oh, Schuhgröße 48, das ist ja riesig. By the way, ich habe auch eine US 12, also eine 46. Okay. Das mag komisch klingen, aber es gibt bei jedem Schuh eine andere Altersgruppe. Und jetzt beim Dunk ist es so, der Dunk ist jetzt angekommen, war am Anfang ein bisschen holprig, gerade auch mit dem Syracuse und dem Kentucky. Die kamen am Anfang auch gar nicht so gut an, wie wir uns das ausgemalt haben. Mittlerweile gehen sie aber sehr gut weg. Ja, und auch alle anderen Dunks sind jetzt mittlerweile gut gefragt. Und bei Dunk sehe ich so die beliebtesten Größen wirklich so hoch bis 44, wenn nicht sogar 45, weil es ist ein Skate-Schuh, es gibt viele Sneakerheads, die jetzt auch noch wirklich skaten. Und da die jetzt ein bisschen älter sind, würde ich einfach von einer größeren Schuhgröße ausgehen. Dann würde das so zu dem Preis halt tendieren.
Wow, das ist interessant, ey. Du bist ja richtig, also du machst dir da ja richtig Gedanken. So, was kann es sein? Du spekulierst halt so ein bisschen. Ne? Das mache ich ja auch nicht anders. Ne? Ich denke jetzt zum Beispiel auch, was ich mir jetzt persönlich denke, in den nächsten Monaten werden die GS-Sizes, also GS, also GS-Sizes, werden halt auch immer attraktiver, weil ich halt irgendwie finde, dass sich immer mehr Frauen so ein bisschen mit der Sneaker-Materie beschäftigen. Natürlich ist es klar, dass Frauen immer Sneaker getragen haben, ne? Aber ich glaube, so jetzt mit den Monaten beziehungsweise in den letzten Jahren wurden halt diese limitierten Halbschuhe wurden halt für Frauen sehr relevant. Und deswegen denke ich halt, dass die GS-Sizes halt in den nächsten Monaten auch so ein bisschen teurer werden, weißt du?
Definitiv, also es ist auch bei vielen Schuhen schon eingetreten. Nehmen wir mal den Jordan 1 mit Mason Chateau Rouge. Ich habe den bei Release bekommen. in der 42, habe den dann verkauft für, lass mich nicht lügen, um die 200 Euro. Mhm. Mein Kollege hatte eine 46 bekommen und ich habe direkt zu ihm gesagt, ey, komm, stornier den. Er hat das nicht gemacht. Okay. ist auch ja nicht wild. Er hat mir dann irgendwann gegeben, hat gesagt, weißt du was, wenn du den weghauen kannst, hau ihn weg. Und dann irgendwann habe ich mal nach dem Preis geschaut, dann war die 46 schon bei 220 und dann die kleinen GS-Sizes, also ich glaube 36 bis 40, die lagen bei über 500 Euro. Mhm. Ne, und das ist natürlich schon ein riesen Unterschied. Also die GS-Sizes, ne, ich meine, viele Frauen, es werden auch immer mehr Frauen, die Sneaker tragen, berühmt. Ne? Ja. Ist ja auch ein gewisser Reiz, ne, zu sehen, dass unter uns Sneaker-Nerds, sage ich mal, auch noch Frauen weinen. Ein ganz berühmter Instagram-Account ist Style is a Weapon oder Weapon, irgendwie okay. So. Das ist eine Dame, die hat ein Schuhregal. Ich glaube, davon kann jeder Mann, der sich mit Sneakern beschäftigt, nur träumen.
Okay.
Also das ist der Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass viele junge Damen sich da vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen und sagen, hey, das ist cool, das möchte ich auch.
Ja. Ja, die Frauen lassen sich auch sehr, also okay, das ist ja so eine Art Kettenreaktion. So. Wenn einer anfängt, dann inspirieren sich immer mehr Leute da dran und dann fangen die Nächsten an. Und das ist dann so eine Kettenreaktion, dass sie dann durch den ganzen Instagram-Kram und so, dass sie das halt dann auch wollen und sowas. Ne? Ist ja nicht anders wie bei uns Jungs, beziehungsweise bei uns Männern so. Ne? Aber erstmal eine ganz andere Frage. Und zwar, du hast ja, also ich würde mal sagen, dass du ja schon relativ viel Ahnung von der Materie hast, so, ne? Das beweist ja dein Instagram-Account und deine Page, die du führst und halt das, was wir halt manchmal auch privat reden, so, ne? Habe ich halt auch viel von dir lernen können, so. Aber wie hat das denn bei dir angefangen? Das würde mich mal voll interessieren, so. Wie kamst du eigentlich zu Sneakern? Wieso sind es nicht Modelleisenbahnen geworden? Wieso sind es gerade Sneaker gewesen?
Vielleicht hast das ist eine super Frage. Das haben mich auch viele meiner Freunde schon gefragt, weil, ne, du kennst es sicher, und das wird auch jeder da draußen fühlen, der sich mit Sneakern rund um die Uhr beschäftigt. Irgendwann geht man seinen Freunden ein bisschen auf die Nerven damit, weil heißt es irgendwann so, wie kamst du eigentlich dazu? Ja, gute Frage. Das hat angefangen. Ich wollte einen Schuh haben. Ich glaube, das war damals ein Nike Air Presto. Der sah ein bisschen außergewöhnlich aus, ja. Den habe ich dann bei irgendeinem Rapper auf Instagram auch gesehen. Nur nochmal zum Instagram-Thema zurück und habe mich da influencen lassen und habe den Sneaker im Internet gesucht. Natürlich noch keine Ahnung gehabt, gar nichts. Habe den Sneaker dann nicht gefunden. Und jetzt kommt dieser Twist, wie ich dazu kam. Ich habe eine Lehrerin gehabt in der Berufsschule. Die hatte jeden Tag andere Schuhe an. Jeden Tag. Also jetzt keine Hype-Sneaker oder sowas, aber jeden Tag wirklich andere Schuhe.
War das eher so eine jüngere oder so eine ältere?
Ich würde sagen 30, also noch recht jung.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich sie dann gefragt, wo ich denn schauen könnte, dass ich eventuell diesen Schuh finde. Im Endeffekt stellte sich heraus, es war ein Custom. Also den konnte ich gar nicht finden. Und dann ist man irgendwie auf das, ist man auch irgendwie auf das Thema gekommen, warum sie denn so viele Schuhe hat. Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, oder beziehungsweise zu der ganzen Klasse gesprochen, weil wir hatten das so als Klassenthema, sage ich mal, dass sie mehrere Schuhe hat, damit die sich auch nicht so schnell abnutzen. Und das ist mir irgendwie, ist mir das hängen geblieben. Da gab es noch einen ganz lustigen Zufall. Vorab, Glücksspiele sind nicht cool, also macht es nicht. Ich habe irgendwann mal bei Tipico Geld gewonnen und habe dann gesagt, okay, jetzt suchst du dir so einen richtig coolen Nike Presto raus, weil ich habe damals die Silhouette einfach cool gefunden und habe dann auch einen gefunden.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, komme was wolle, ne, ich habe jetzt gerade genug Geld, ich kaufe den. Und dann habe ich den gekauft für 98 Dollar, glaube ich. Das ist der Nike Presto GPX Digital Camo. Den habe ich auch bis heute noch sehr runtergerockt, aber der ist immer noch im Schrank und der wird auch immer da stehen bleiben.
Okay, also so ein persönlicher Wert quasi, ne?
Ja, genau, richtig. Das ist so ein bisschen Story dahinter. Ich habe auch extrem lange gebraucht, bis ich den gefunden habe. Und dann habe ich den, wie gesagt, gekauft. Und dann wollte ich den einem Kollegen zeigen, habe den aber nirgendwo gefunden. Da habe ich gedacht, komm, du hast eh die eBay-App auf dem Handy und habe ich den bei eBay gesucht. Und dann ist mir so aufgefallen, ich so, hä, ich habe den für 98 Dollar oder Pfund gekauft und jetzt wollen Leute 300 Euro für den Schuh haben? So, aber habe mich mit der Materie null auseinandergesetzt. Dann kam noch ein Air Max dazu, dann habe ich recht früh schon einen Jordan 1er getragen. Also ich glaube, mein erstes Paar Jordan 1er, ich glaube, das war der Royal Game oder nur Royal, der OG. Weißt du, den blauen?
Ja, klar.
Genau, den habe ich dann aber auch ziemlich runtergerockt, habe ich auch nicht wirklich drauf geachtet, ne, mit meinem jungen Kopf. Gar nicht auch über den Bert nachgedacht.
Aber hat ja auch so einen gewissen Flair, so einen gerockten Sneaker.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe ihn leider bis heute nicht mehr. Ich habe ihn irgendwann mal weggeworfen, weil er wirklich so runtergeranzt war.
Da fällt mir auch eine Anekdote ein.
Ja.
Ich war mal arbeiten irgendwo für einen Tag. Das war so ein Public Viewing von so einem Fußballspiel. Und da kam mir einer entgegen und der hatte halt den Nike Blazer OG Off-White an, ne? Aber der war halt so komplett schmutzig, runtergerockt. Also, das tat in den Augen weh für den ein oder anderen Sneakerhead, sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
Und das hat mich so getriggert, dass ich das irgendwie gleichzeitig auch cool fand. Und wir sind halt ab und zu immer noch in Kontakt und so. Also, das ist echt lustig eigentlich, dass ich den so dadurch kennengelernt habe, ne? Und wenn wir jetzt so nochmal zurück auf das Thema gehen, was du gerade gesagt hast mit dem Presto, den du gekauft hast für 98 € und den immer noch hast. Wahrscheinlich werden uns die ein oder anderen Leute verstehen, die es gerade nicht verstehen, warum wir so viel Geld für Schuhe ausgeben. Ich finde,
Ja.
jeder Schuh hat wie ein Fotoalbum eine gewisse Geschichte dahinter, also wo du
Ja.
dich halt immer dran erinnern kannst, weißt du? Und
Definitiv.
dasselbe gilt halt auch für Kleidungsstücke oder sowas. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, links in mein Regal reinschaue und ich sehe, weiß ich nicht, irgendeinen Schuh, den ich jetzt hier habe, ich weiß nicht, ich mache jetzt mal ein Beispiel, irgendwie den Jordan 1 Obsidian so, ja, das ist jetzt ein Beispiel. Dann fallen mir halt sofort Erinnerungen ein, ja, dass ich zum Beispiel mit Chris halt campen wollte das erste Mal so, ne, was nicht geklappt hat und sowas. Oder dass ich mit dem irgendwie mal irgendwo war und dann, also das ist halt so, ich glaube, die meisten können es nicht nachvollziehen, aber so, nachdem wir das gesagt haben, dass jeder Sneaker irgendwie so eine kleine Geschichte oder sowas hat, kann man so ein bisschen verstehen, dass das wie ein Fotoalbum ist. Weißt du?
Ja, definitiv, definitiv. Also viele gerade modebewusste Leute sagen ja auch zum Beispiel bei einer Lederjacke, ne, desto öfter die man trägt oder bei einer Jeans, ne, desto gerockter die ist, desto mehr mag man die, desto öfter zieht man die an. Und ich finde, das ist bei Sneakern genauso. Natürlich mag man seine Sneaker clean und wenn die komplett sauber und neu aussehen, natürlich. Aber zum Beispiel bei einem Air Force One ist meine Meinung, ein Air Force One, wenn er clean aussieht, ist er cool, klar. Aber ich habe jetzt nichts gegen jemanden, der einen runtergerockten Air Force One trägt. Ich
Ja,
finde, das gehört dazu. Das ist einfach der Beater Nummer 1, weißt
ich weiß genau, was du meinst, ja. Apropos Beater, was ist denn so momentan? Hast du irgendwelche Beater momentan so? Deine Lieblingsbeater
du?
oder so?
Also, das Problem ist, ich verstehe unter Beater immer einen Schuh, wo du reinschlüpfen kannst, also wo du direkt reinschlüpfen kannst und einfach let's go, sage ich mal. Ich habe ein paar weiße Air Max, ich habe keine Ahnung, wie das Modell genau heißt. Ich glaube LTD3, nichts Besonderes. Die habe ich, da schlüpfe ich ganz gerne mal rein, wenn ich kurz zum Einkaufen will oder sonstiges gehe. Dann habe ich halt ein paar weiße Air Force, die ich rocke. Ich habe jetzt auch noch einen Jordan 1, den NYC to Paris. Falls du den kennst, ist der, wo sich das Upper ablöst und darunter eine andere Farbe ist. Den biete ich eigentlich auch, kann man sagen. Allerdings ist es so, ein Jordan 1 kann ich halt mit meinen großen Füßen nicht mal eben so reinschlüpfen und dann muss ich den wieder ein bisschen aufziehen und dann wieder ein Schleifchen
Verstehe, was du
draufsetzen.
meinst, ja.
Genau, und deswegen sehe ich den gar nicht so als Beater, weil ich den gar nicht so oft trage. Wenn ich ihn trage, dann trage ich ihn, ja, sage ich mal, gefühlslos und mache damit alles. Aber ansonsten würde ich so sagen, meine Air Max, meine Air Force und
Ja.
alles so, das sind meine Beater halt.
Verstehe. Du bist ja, also, du hast ja eben erwähnt, dass du ein Jordan 1 Fan bist, ne? Also, dass es quasi dein Lieblingsschuh ist, beziehungsweise deine Lieblingssilhouette, ne?
Definitiv, ja.
Ja. Es gibt aber eine Frage, und zwar, die ist ja für viele Sneakerheads eigentlich klar, aber sie ist aber eigentlich doch nicht so klar für die meisten Leute. Und zwar, es gibt ja Jordan 1er, für die muss man ja kämpfen. Das heißt, man muss Zeit investieren, sich bei Verlosungen eintragen, man muss sein Geld sparen, um den zu bekommen. Man kriegt den wirklich nur super, super schwer, wenn man sich vorher informiert und alles. Das ist ja die eine Sorte Jordan. Ja, ich sag jetzt mal, die guten Jordan, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es aber noch andere Jordan 1er, die könntest du dir sofort kaufen, wenn du in die Stadt gehst, zu Snipes reingehst oder Footlooker oder sowas und dir den einfach kaufst, weil er an der Wand hängt. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Jordan? Weil das sind ja beides Jordan 1er. Vielleicht hast du da ja irgendwie, vielleicht kannst du ja was dazu sagen.
Ja, die Leute mögen natürlich, klar, es steckt viel Historie in dem Schuh drin. Der existiert jetzt mittlerweile seit 1985, also 36 Jahre. Da steckt halt viel Historie hinter. Ne? Wir haben ja letztens das Thema nochmal privat aufgemacht. Es gibt ja den Jordan 1 mit, dann gibt es den Jordan 1 High, dann gibt es den Jordan 1 High OG, also die drei Modelle. Das, was bei Snipes, Footlocker etc. noch in den Regalen hockt, das sind dann im Regelfall die Mids, weil die sind halt ein bisschen unbeliebter.
Okay, also kannst du mal ein bisschen mehr auf die Mids eingehen, was die so unbeliebt macht?
Ja, die Sache ist, ich sag mal so, ich zähle mal das auf, was beim Jordan 1 High OG das Beliebte ist. Das Beliebte ist halt, du hast einen Clean Colorway, du hast OG Colorways. Nehmen wir jetzt mal den Chicago oder den Shadow Backboard. Das sind Schuhe, die haben eine schicke Farbe und haben einen Swoosh, der im Regelfall nicht in der gleichen Farbe ist. Bei den Mids ist es meistens der Fall, dass sie so ein lästiges Jump-and-Logo vorne auf der Zunge riesengroß haben. Mhm. Dann haben sie es meistens hinten noch auf dem Heel-Tab, was ich so ein bisschen schon zu Overbranding zähle, was ja auch in der Mode ein großes Thema ist. Dann ist der Swoosh meistens in der Farbe vom Schuh, was ich allgemein nicht so schön finde. Also für mich muss immer so ein gewisser Kontrast da sein. Und ich finde dieses OG-Color-Blocking, also der Schuh hat eine Farbe, dann ist der Swoosh in Schwarz und dahinter ist dann halt das Upper Weiß. Für mich so mein Favorite und ich glaube, das sehen viele Leute genauso und deswegen kommen halt die OG Color Blockings am besten an und ja.
Ja, du sagst ja die ganze Zeit OG oder dieser Colorway ist OG und der nicht, aber hat das, also ich, wenn ich jetzt so überlege, so was macht ein Colorway zum OG? Dann denke ich mir einfach, das sind wahrscheinlich irgendwelche Basketballmannschaften, für die Michael Jordan halt gespielt hat. Bin ich da auf dem Holzweg oder ist das irgendwie ein richtiger, geht der Gedanke in die richtige Richtung?
Der Gedanke geht in die richtige Richtung. Also man kann sich natürlich streiten. Die originalen OGs sind natürlich die Schuhe, die als erstes veröffentlicht worden sind. Ne? Das heißt, wir haben den Chicago, den UNC, den Natural Grey, also jetzt vom Jordan 1er rede ich gerade. Ich glaube, der Black Toe gehört auch noch dazu.
Okay.
Es gab auf jeden Fall damals auf jeden Fall die ersten Colorways, die so erschienen sind. Das sind im Regelfall die OGs. Heißt aber auch, wenn jetzt morgen ein Jordan rauskommt, der türkisblau ist, aber nach dem OG Color Blocking System ist, und das ist auch ein OG, weil es davon keine Variante oder beziehungsweise kein Colorway gab. Deswegen also immer die Erstauflage von einer neuen Farbe, würde ich sagen, würde ich als OG betiteln. Wer mich da berichtigen möchte, der kann das gerne tun. Also ich diskutiere da auf jeden Fall gerne, ich bin da offen für Neues. Aber ja, das ist für mich so OG, würde ich sagen. Also UNC, Chicago, definitiv OG für mich.
Okay, und dein Lieblings-Jordan ist, wenn du das jetzt so raushauen kannst?
Boah, ich habe drei Stück, also wirklich für drei Stück, für die ich sterben würde, um es hart zu sagen.
Sag mal so, an welchen hast du denn gerade als erstes gedacht, als ich das gesagt habe?
Als du es gerade gesagt hast, ich habe wirklich einfach nur hochgeguckt und ich habe mein Shadow Backboard gesehen, mein Off-White Energy. Also ich zähle mein Off-White Energy nicht dazu, weil es eine Collab ist.
Okay.
Aber der weiße Colorway, den feiere ich schon sehr. Aber der Shadow Backboard würde ich sagen als OG.
Okay.
Aber ansonsten, wenn es um meine Top 3 geht, dann ist es der Shadow Backboard, der Off-White Energy und der Union Black Toe. Also das sind so meine drei All-Time-Faves von Jordan 1. Da wird auch wahrscheinlich nie was drüber kommen.
Okay.
Ich finde Orange cool, ich finde Weiß cool und die Mischung vom Union, die ist halt, das ist halt ein Grail, ne? Das kann ich nichts anderes sagen.
Ja, klar. Ja, klar, kann ich verstehen, aber Shattered Backboard, das ist aber ein sehr, sehr ausgefallener Name für so einen Schuh. Da ist ja kein, der heißt ja nicht irgendwie Orange, irgendwas. Wieso heißt der denn Shattered Backboard? Gibt es da eine Story hinter?
Ja, die Sache ist, Michael Jordan. Ja, Michael Jordan hat damals für ein Team gespielt. Ich kann es gerade leider nicht wiedergeben. Auf jeden Fall waren die Trikotfarben schwarz und orange, also wie der Shattered Backboard auch. Und er wollte einen Dunk machen, soweit ich weiß. also jetzt nicht den Schuhdank, sondern einen Dank im Basketball machen und hat dabei, hat es dann am Korb festgehalten, um halt, sag ich mal, um sich abzubremsen nach unten. Okay. Und dabei ist das Backboard vom Basketballkorb, was aus Glas ist, halt komplett gecrashed. Da gibt es an dem Schuh Cheryl Backboard auch noch so eine kleine. Ja, das war eine ganz lustige Story, weil dann auch das Glas so auf die Mitspieler fiel und alle. Ja. Ich weiß nicht, ob sich da jemand verletzt hat. Wir hoffen es mal nicht. Beim Schuh gibt es halt nur einen kleinen Hinweis darauf. Und zwar, das ist die Innensohle. Die ist halt ganz abgespaced. Da sieht man auch überall so Splitter drauf in so einem 3D-Effekt. 3D-Effekt. Die ist auch aus Satar, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ja, das ist so das ist diese kleine Verbindung, die man damit ziehen kann.
Ja, nice. Ja, cool. Also, weißt du auf jeden Fall schon ziemlich viel über Jordans so. Gibt es denn noch so andere Silhouetten, die dich so inspirieren oder die du so feierst? So Nike oder...
Ja, also...
Das kann halt auch irgendwie eine andere Marke sein. Aber lass mal beim Nike-Schuh bleiben. Gibt es da irgendwie andere Silhouetten, die dich inspirieren?
Also ich muss sagen, ich bin seit ein paar Jahren jetzt wirklich so richtig auf diesem Jordan-Strip. Nicht nur Jordan 1, sondern auch Jordan 4. Wobei ich auch finde, Tinker Hatfield sollte, glaube ich, allen Sneaker-Fans ein Begriff sein. Das ist so der beste Schuh, den er designt hat, der Jordan 4. Der kam, glaube ich, ursprünglich 1989 raus.
Ja, für die Leute, die Tinker Hatfield kein Begriff ist, letzte Folge, Wandschrank Vibes, Folge 10, Hidden Facts About Nike. Einfach mal reinhören, da rede ich auch ein bisschen über ihn und über seine Geschichte. Also, wenn da irgendwas unklar ist, einfach mal reinhören, lohnt sich auf jeden Fall. Aber ja, Kevin, mach mal weiter.
Ja, genau. Also, wie gesagt, das ist für mich meiner Meinung nach der beste Schuh, den Tinker Hatfield designt hat. Ich will auf jeden Fall Leuten, die jetzt Fans von anderen Silhouetten von ihm sind, nicht sagen, dass es nicht so ist, sondern das ist meine persönliche Meinung. Viele denken ja auch, dass Tinker Hatfield den Jordan 1 designt hat, was aber Peter Moore war. Kleiner Nerd-Talk am Rande, sag ich mal. Auf jeden Fall, ja, der Jordan 4, das ist ein super cooles Teil. Und ich finde auch immer, ich finde Collabs ist im Sneaker-Game eine wichtige Sache. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Auf jeden Fall, ja, ich finde, ein Schuh muss auch in der Collab cool aussehen. Der Jordan 4 hat das sehr, sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt, dass das auch funktionieren kann mit anderen Collabs und nicht nur dem Jordan 1.
Ja, ja, also Collaboration sind für mich in meinen Augen, das ist halt etwas neu kreiertes. Du hast halt zwei Marken, ja, die ja irgendwie aus irgendeinem Grund ja an der Position sind, wo sie sind. Die machen ja irgendwas gut. Die Designer leisten ja perfekte Arbeit, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn sich jetzt beide, also sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach mal Nike und Stussy. So, wenn Stussy und Nike sich zusammentun, dann treffen auf zwei Designer unterschiedlicher Klassen aufeinander und kreieren quasi was Neues. Und das sind und diese Kollabo zeigt quasi die Idee, die verschmolzene Idee von beiden. Und das feiere ich an Collabos halt auch zum Beispiel. So, ne?
Definitiv, definitiv. Also um vielleicht mal so die Collabs anzusprechen, die ich sehr cool finde. Also ne, das siehst du genauso, weil du hast ja auch den OG Off-White Blazer. Also was Virgil Abloh mit Nike geleistet hat, ich glaube, das war für jeden Sneaker-Fan ein totaler Traum, auch als das losgegangen ist, diese 10-Reihe. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, als The Ten so richtig im Laufen war, dass ich mich erwischt habe, dass ich bei jedem Schuh morgens um 9 Uhr auf der Toilette gesessen habe und versucht habe, diesen Schuh zu kriegen. Jetzt kommt ja bald der Jordan Off-White 4er raus. Freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf.
Wie kann das denn, warte mal, sorry, dass ich unterbreche, aber wie kann das denn sein, dass der Jordan 4er jetzt Richtung, ich sag jetzt mal, ja, dass der auf einmal aufmerksam wird. Weil der hat ja jetzt in den letzten Jahren hatte der jetzt nicht so ein großes Mitspracherecht in der Sneaker-Szene. Ne? Und wer entscheidet das? Oder was ist der Grund, dass der Jordan 4er jetzt langsam mal auf der Karte erscheint?
Also ich glaube, Nike lenkt das schon von sich aus ganz extrem. Wenn man mal ein bisschen zurückblickt, wir haben jetzt momentan ja auch die Dunks ziemlich im Hype. Die Dunks haben angefangen letztes Jahr mit den Off-White Dunks. Ne? Die beste Collabo noch 2018. 2019 so ein bisschen noch, waren eigentlich so die Off-White-Sneaker, also die Ten-Reihe. Mhm. Und da kam erstmal lange Zeit nichts. Und dann kam auf einmal Dunks, Off-White-Dunks. Und dann hieß es, wow, heftig, Dunks. Ne? Und dann ging es los, Nike produziert ja mehr Dunks, der Hype wird größer. Und ich glaube, dass Nike jetzt auch in die Richtung lenken möchte, dass sie viel mehr Leute auf einen Jordan 4 auch aufmerksam werden und auch auf einen 5er, der jetzt ja auch seinen Off-White-Release hat, wovon jetzt auch wie viele OG-Colorways einen Re-Release kriegen, beziehungsweise eine Neuauflage. Ich glaube, Nike lenkt das in die Richtung.
Ja. Ist das denn momentan ein bisschen zu viel mit den Dunk-Releases? Weil ich mache, also wenn ich jeden Tag schaue, ist dann wieder ein Triplett geplant für den nächsten Monat. Hier ist dann wieder ein neuer Colorway. Also die sehen ja alle auch nicht schlecht aus, keine Frage. Das sind ja auch alles wirklich schöne Schuhe. Ne? Aber ist das nicht ein bisschen zu viel für deinen Geschmack, beziehungsweise für den Geschmack der Sneaker-Welt?
Ich sag mal so, auch bei Jordan 1 fängt es jetzt schon langsam an. Also es stört, es ist noch nicht an dem Punkt, wo es mich stört. Also es ist meiner Meinung nach noch nicht so heftig wie bei Yeezys, weil bei Yeezys merkst du irgendwann auch, dass der Ideenlosigkeit fehlt, weil Colorways sich zu sehr ähneln. Das ist bei Jordan 1 dann noch nicht ganz eingetroffen. Bei Dunks auch noch nicht.
Ach so, ja, okay.
Genau, bei Dunklos noch nicht eingetroffen. Und ich hoffe einfach, dass Nike das auch nicht überstrapaziert. Ich meine, wenn sie es machen würde, man kann es den Leuten nicht übel nehmen, weil was sich verkauft, das produziert man auch natürlich. Ne? Und es geht alles im Endeffekt nur ums Geld und um den Umsatz. Was halt auch irgendwo schade ist, aber ich hoffe einfach, also bis jetzt sind es mir noch nicht genug Dunks oder beziehungsweise noch nicht zu viele Dunks, sagen wir es so. Weil ich hoffe auch, dass das nicht zu viel wird.
Ja, also jetzt nochmal zurück auf die Jordan 4er bezogen. Findest du, also gibt es da jetzt ein paar, auf was du dich freust? Oder wird es auf jeden Fall irgendwann an deinen Fuß hängen, dieser Jordan 4er? Oder ist das nicht so deine Silhouette? Also ja doch, das ist ja schon deine Silhouette. Aber gibt es irgendwie ein spezielles Modell, was dir so zuspricht?
Ja, das Problem ist, ich habe damals bei Release den Cactus Jack Jordan 4 bekommen. Also in der Kollabo mit Travis Scott. Den habe ich dann verkauft. Ich habe ihn auch nicht so sehr gemocht. Dann irgendwann vor einem Jahr fing es an so, oh, warum hast du den verkauft? Man kennt das Gefühl, ne? Bei manchen Sneakern, das kommt manchmal wieder hoch. Ja, und für dieses Jahr ist der, also für Ende Juli sogar, ist jetzt der Jordan 4 in der Kollabo mit Off-White geplant. Es gibt einmal eine Cream-Version und einmal eine Bread-Version, also eine OG-Bread als Colorway mit Off-White angelehnt dann halt. Ja, ich glaube, das ist auch so mein Sneaker des Jahres, so wenn der rauskommt, wenn nichts noch Heftigeres kommt. Also ich bin jetzt nicht auf der Seite vom Dior Jordan oder so, wobei das auch ganz cool ist, aber ich glaube, der Jordan 4 in Kollabo mit Off-White im Cream Colorway, das ist schon wirklich so ein absolutes Grail von mir für dieses Jahr.
Cool. Ja, also ich habe tatsächlich auch einen Jordan 4er im Moment in Sichtweite, aber nicht klassisch auf Release wartend. Sondern ich feiere momentan einen Jordan, der 2016 rausgekommen ist, also schon ein bisschen länger her. Ja, da war der Jordan 4er Hype, glaube ich, noch nicht so da, beziehungsweise noch gar nicht auf dem Schirm bei manchen. Aber es geht natürlich hier um den Jordan 4er Alternate 89.
Ganz genau.
Ja, ist ein weißer Jordan mit roten Akzenten, ja, ein bisschen mehr als man halt denkt so. Ne? Also ist halt ein rot-weißer Jordan, ja. Also ist ein rot-weißer Jordan 4er. Aber das Problem ist, dass der halt schon ein bisschen älter ist. Also der ist halt von 2016 und es gibt halt auch Diskussionen darüber, dass ich lieber die Finger davon weglassen soll. Ja, beziehungsweise ich lieber die Finger davon lassen soll. Und warum? Sag, was gibt es da sowas wie eine Sneaker-Alterung oder sowas? Kannst du da irgendwie mal was zu sagen? Also ich weiß nicht, ob du da irgendwie Informationen zu hast, aber es gibt halt Leute, die raten mir das auf jeden Fall ab, so die inklusive.
Ja, bei Sneakern ist es halt immer, Sneaker haben ihre Tücken. Ne? Also Sneaker sind schön und gut und auch alte Sneaker sind super toll. Wenn es nach mir geht, ich würde liebend gern wirklich Sneaker kaufen, die aus dem Jahr von 2004, aus dem Jahr von 2006 sind. Allerdings ist es so, wenn man den schönen Spruch nimmt, nichts hält für die Ewigkeit, so ist es auch bei Sneakern. Also vielleicht hält eine Levi's Jeans für immer, aber kein Sneaker wird für immer halten.
Also ich sag mal so, ich als der schon mal bei Levi's gearbeitet hat, ne? Ich kann auf jeden Fall sagen, auch eine Levi's Hose hält nicht ewig, ja.
Ja, dann ist es vielleicht mit allen Sachen so, dass dass die Sachen nicht ewig halten. Auf jeden Fall bei Schuhen ist es so, das ist halt, ne, du hast halt eine Midsole, die ist aus in der Regel aus, ja, aus, boah, was sagt man da denn jetzt am besten? Das ist so ein gehärtetes Plastik, ist vielleicht Gummi. Auf jeden Fall. Es ist sehr komprimiert, es ist sehr hart. Da kann man vielleicht noch das Glück haben, dass ein Schuh 20, 30 Jahre hält. Allerdings, wenn man ihn dann trägt, dann wird er irgendwann auch in die Knie gezwungen und da bricht irgendwas ab. Und beim Jordan 4 ist es halt so, wie wir auch drüber gesprochen haben, der hat hinten halt dieses Gummimaterial und hat dann auch dazu noch eine Airbubble. Und sobald die Luft rausgeht, was nach ein paar Jahren der Fall ist, bei jedem Air Max, also Air Max-Kenner werden das wissen, wird es zu dem Punkt kommen, wo dann halt beide Gummielemente aufeinander drücken und das bricht halt den Schuh auseinander.
Das ist zum Beispiel etwas, das habe ich noch nie zuvor gehört. Also ich habe ja, ich weiß nicht, also ich dachte immer, der einzige Hindernis, beziehungsweise das einzige Hindernis, mir ein Chicago Jordan 1er aus dem Jahr 1985 zu kaufen, ist der Preis. Aber dem ist ja gar nicht so. Ich meine, es gibt sogar Bilder, ich weiß nicht, du hast mal erzählt, dass du Bilder von Nike sogar gesehen hast, ja, weil die haben ja so ein Lager oder sowas, wo die jeden Schuh, die produziert haben, dass sie den da lagern, dass da sogar schon im Karton irgendwas passiert. Aber erzähl mal.
Ja, die Sache ist halt, ein Schuh fällt auch irgendwann mal auseinander. Ne? Also wenn man Schuhe kauft und die sind ein bisschen älter, dann sollte man auf jeden Fall nicht unbedingt die Deadstock-Variante nehmen, also eine ungetragene Variante, sondern dann sollte man wirklich vielleicht auf ein getragenes Paar, wie es jetzt in deinem Fall der Fall ist, zurückgreifen. Bei deiner Sache ist ja noch ein bisschen anders. Der Schuh ist ja von 2016 und am Anfang sind wir ja davon ausgegangen, dass der Schuh ein bisschen älter ist. Mhm. Auf jeden Fall, man sollte auf jeden Fall auf kein Deadstock-Paar zurückgreifen. Also nochmal ein ungetragenes Paar, weil da ist keine Belastung drauf. Das Gummi wird nicht belastet, es formt sich nichts. Nochmal um auf das Lager zurückzukommen. Das hat Nike, das hat Adidas, die haben spezielle Schuhe. Also sowohl bei Adidas weiß ich das, dass die auch Schuhe haben, die zum Beispiel Muhammad Ali getragen hat.
Interessant.
Und die werden halt dort gelagert bei, ich glaube, 15 bis 19 Grad, also ungefähr Raumtemperatur mit einer Luftfeuchtigkeit von 50%. Und auch die sagen, Schuhe lagern, ja, wenn man die perfekt lagert, dann halten die länger, okay, aber die werden auch nicht ewig halten.
Krass, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also ich wusste, dass man, wenn man ein Deadstock-Paar irgendwann nach 15 Jahren trägt, dass er dann irgendwie auseinanderfällt, weil das Gummi nicht eingelaufen ist und sowas. Aber was ich nicht wusste, ist, dass der auch, wenn du den trägst, dass das passiert. Ich war mal in Amsterdam bei Sneaker Laundry. Das ist ein Sneaker-Store, der kauft und verkauft halt Schuhe so limitierte. Ne? Also der kauft die auch an und sowas. Grüße gehen raus. Und der meinte auch zu mir, wenn du ein Lieblingspaar hast und du trägst es nicht gerne, dann musst du es trotzdem, dann hol es wenigstens einmal im Jahr raus und trag ihn ein, zwei Tage und stell ihn wieder rein, so bei schönem Wetter oder sowas, dann passiert dir nichts. Und das, daran habe ich halt die ganze Zeit geglaubt, aber irgendwie, die Bilder, die du mir geschickt hast und sowas, die zeigen ja genau das Gegenteil irgendwo, ne? Irgendwo.
Ja, das ist halt der Fall. Ich meine, man kann es auch den Leuten nicht übel nehmen, dass sie solche Aussagen tätigen. Das ist halt ganz normal, weil keiner von uns, weder du noch ich, haben den Schuh 35 Jahre zu Hause gehabt. Oder 20 Jahre. Das ist eine Sache, da muss man mit arbeiten, da muss man auch wachsen. Schuhe, irgendwann gehen die halt kaputt. Und ich habe dir ja mal ein Bild gezeigt von einem Jordan 4. Ich weiß gar nicht, das Colorway, ich glaube, es war der Brad. Der war komplett Deadstock, aber die ganze Sohle war einfach nur noch zerbröckelt.
Ja, porös war sie, weil das Gummi sich halt
genau.
Ja, genau, richtig.
Aber, genau, das war porös.
Genau, aber so lange, Sneaker gibt es ja noch nicht so lange. Ne? Also ich weiß nicht, also Mitte der 50er Jahre gab es ja noch keine Sneaker so. Ich weiß nicht, weißt du ungefähr, wie das angefangen hat? So, wie es zu diesem Sneaker überhaupt kam?
Super schwieriges Thema. Also so tief bin ich dann auch nicht in der Materie drin. Ne?
Okay.
Also ich habe mich schon auch mit älteren Modellen befasst. Ist auch ganz lustig zu sehen, was den Hype betrifft etc. Aber ja, man sieht halt hier und da mal Bilder, ne, auf Instagram. Also es gibt so ein ganz bekanntes Foto von einem Typen, der trägt Jordan 1 aus dem Jahr 1985, also die Chicagos.
Okay.
Und die Schuhe sehen auch soweit gut aus. Aber das Foto ist so ein Foto, wie er halt läuft, also gerade so den Schritt macht. Und da sieht man halt unten ganz genau, und es ist halt auch so der Albtraum für jeden Sneaker-Fan, glaube ich, dass die Sohle da durchgebrochen ist.
Okay.
Also man kann weiter laufen, weil der Kleber noch hält.
Also er läuft weiter in der Sohle rum, oder was? Oder weiß er das auch? Oder wie muss ich mir
das vorstellen? Ja, also das weiß er schon definitiv. Also das weiß er schon definitiv. Es ist halt so. Ja, irgendwann ist man halt über den Schatten gesprungen und sagt, komm, ich trage den jetzt einfach, bis er auseinanderfällt. Ne? So war ich früher auch, als ich noch nicht so dieses Knowledge von Sneakern hatte. Und ich glaube, irgendwann hast du dich einfach überwunden, weil du willst einen Schuh ja auch tragen.
Ja, ja, klar. Was denn momentan so, was gibt's gerade irgendwas, was du unbedingt haben möchtest, wo du drauf sparst oder sowas? Also gibt's irgendwie gerade einen Grail of the Week, sage ich jetzt mal, oder of the Month oder sowas? Gibt's irgendwas, wo du sagst, boah, den will ich auf jeden Fall haben?
Also ich habe mir jetzt vor kurzem den Union geholt, der immer noch im Zoll steckt. Also liebe Grüße auch an der Stelle an das Zollamt Leipzig. Wenn da jemand arbeitet, bitte helf mir.
Okay, kannst du das mal, erklär mal die Story dazu. Also du hast dir einen Union geholt, also einen Union Jordan, ne?
Genau. Ich habe mich monatelang gewindet und habe gesagt, komm, ich zahle keine 1.100 Euro für diesen Schuh. Hab dann irgendwann gesagt, komm, ich suche jetzt einmal intensiv, hab dann auch jemanden gefunden, einen ganz netten Herrn, David heißt er mit Vornamen, aus Minnesota.
Mhm.
Der hat mir den Schuh verkauft für umgerechnet, glaube ich, $920. Und hat das Paar dann losgeschickt und hat es deklariert mit einem Paketwert von 1.000 Euro.
Okay.
Und das war halt der erste Punkt. Das heißt, ich habe dann irgendwann die Nachricht vom Zoll bekommen, dass da noch Dokumente fehlen und ich müsste noch eine Rechnung oder beziehungsweise einen Beleg einreichen, damit die den Wert nachweisen können. Dann habe ich das eingereicht, dann konnten die mir aber aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht weiterhelfen. Habe immer wieder angerufen, auch mal ein bisschen energischer, weil ne, jeder kennt es, man will den Schuh gerne haben. Ja, und bis heute liegt er dort und ich weiß noch nicht ganz, wie ich damit weiter verfahren soll, aber ich habe mir jetzt so die Daten eingegeben, wenn es bis nächste Woche keine Klärung gibt, dann muss man da irgendwie rechtlich gegen vorgehen.
Ja, wünsche auf jeden Fall viel Erfolg noch, ey, das ist ein Nightmare für jeden Sneakerhead, würde ich mal sagen, sowas, ne? Ich habe jetzt auch definitiv. Ich habe jetzt auch mir was aus London bestellt, einen neuen Sneaker, den ich wirklich sehr, sehr lange gesucht habe und auch immer wollte. Also ich suche den schon seit 2017, beziehungsweise 2016 suche ich den. Aber der war mir halt in DS war er mir halt immer viel zu teuer. Und ich rede hier von einem Sneaker, der auch aus dem Jahr 2005 stammt. Und ich hoffe, dass der nicht auseinanderbricht. Ja, ich rede hier von einem Babestar. Für mich ein sehr, sehr geiles Konzept. Babestar, ja, das ist ja von Nigo, ja, das ist ja dieser Designer, der für Babe auch viel gemacht hat und auch so mit Pharrell und so rumhängt und sowas. Und der hat ja Anfang der 2000er hat er ja diesen, ich sag jetzt mal, Air Force Fake, beziehungsweise Air Force Schuh, man kann ja jetzt kein Fake sagen, hat er ja irgendwie general überholt, sag ich jetzt mal. Und sein eigenes Konzept da reingebracht. Und ich weiß nicht, ich finde den halt heftig so. Das ist halt ein Schuh, der ist halt relativ bunt auch so, ne? Also der kommt in vielen bunten Ausführungen, ist er rausgekommen. Jetzt hat sich das ein bisschen normalisiert. Momentan, 2020, ist halt eher so der komplett schwarze oder der komplett weiße so ein bisschen im Hype so. Aber ich stehe halt total auf diese bunten Babestars. Und da gibt's halt eine Kollektion, das ist die Marvel-Kollektion. Und davon gibt's halt Schuhe in dem Design von einem Marvel-Comic-Helden. Und ich habe mir jetzt tatsächlich den Captain America bestellt und der wird, glaube ich, auch nächste Woche bei dir zu Hause ankommen.
Wie Marvin gerade erklärt hat, also er hat sich den Sneaker geholt, hat dann ja, mich gefragt, ob ich ihn doch für ihn ein bisschen aufbereiten könnte, weil ich es halt auch in meiner Freizeit mache. Ich kümmere mich um meine Sneaker in der Regel sehr gut. Ja, und dann hoffen wir mal, dass Marvin sein Grail im Endeffekt sehr gut aussehen wird und dass Marvin dann auch viel Freude mit haben wird.
Ja, das ist halt so wie so ein kleines Experiment, ne? Weil ich habe den, er ist in einem Zustand, der akzeptabel ist, sage ich jetzt mal. Das ist kein DS-Paar, weil ein DS-Paar kostet 1.400 Euro. Aber es ist so ein kleines Experiment und der Kevin, der wird den gerne General überholen, beziehungsweise neu auflegen und den ein bisschen bearbeiten, dass er dann wieder wie eine 8 von 10 oder so aussieht. Und da bin ich mal wirklich, wirklich gespannt, weil wenn das passiert, dann wird er auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblings-Sneaker, beziehungsweise, ja, einer der besten Sneaker sein, den ich mir schon immer gewünscht habe, sage ich jetzt mal.
Ja, also ich werde natürlich mein Bestes geben. Es ist nicht ganz so einfach, weil man den Schuh ja nicht in Hand hat. Man hat ihn jetzt bis jetzt nur auf Bildern gesehen. Wenn er ankommt, dann wird man das Beste ausprobieren. Ich denke mal, der wird auch neue Laces kriegen, je nachdem, wie gut oder schlecht die alten sind. Laces machen viel aus, auch an alle da draußen, die jetzt sagen, oh, mein Paar Jordans, mein Paar Air Max sieht nicht mehr gut aus. Bestellt euch auch mal saubere, neue Schnürsenkel oder macht die alten sauber. Das gibt dem Schuh schon auf jeden Fall einen ganz neuen Touch. Und ihr müsst nicht zwangsläufig, also wenn ich das mal so erwähnen kann nebenbei, ihr müsst nicht zwangsläufig immer auf diese Cleaning-Tools, also auf die Reinigungssets von den großen Marken wie Jason Mark, Rejuvenator oder Crab Protect zurückgreifen. Wobei die bestimmt alle richtig gut sind. Also gerade Crab Protect benutze ich auch privat selber. Aber viel geht halt auch echt mit Haushaltsmitteln. Und deswegen einfach mal die Sneaker ein bisschen sauber halten. Auch gerne mal ein paar Mal im Monat sauber machen und dann kauft man weniger Schuhe als erwartet.
Ja. Ja, so ist das auch. Gibt es denn irgendwie momentan etwas, was du den Wandschrank-Vibes-Zuhörern so empfehlen könntest? Klamottenstilmäßig, Schuhe, T-Shirts, Marke oder sowas. Gibt es da irgendwie eine Brand gerade, wo du sagst, okay, 2020, trotz Quarantäne, liefern die guten Shit und da kann man auf jeden Fall sein Geld für ausgeben. Gibt es irgendwie ein Piece, wo du sagst, cool, das muss man auf jeden Fall mal haben so für den Sommer? Es muss jetzt kein spezielles Piece sein, kann auch, sagen wir mal, irgendwie eine kurze Hose sein oder sowas. Gibt es da irgendwas, was du den Leuten so ans Herz legen könntest?
Also ich werde das auch oft gefragt, auch auf meiner Instagram-Seite, auf Kickstagram, so, ey, welchen Schuh soll ich mir für den Sommer holen? Ey, lieber bunt oder schlicht weiß oder schwarz? Also, ne, weil ich jetzt ja, sag ich mal, im Klamotten-Game bist du ja ein bisschen affiner als ich, um das vielleicht mal auch ganz kurz am Rande zu sagen, ich trage viel Basic-Kram, ich habe auch Markenklamotten, klar, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt jahrelang nach Pieces sucht. Ich guck nach Klamotten, die mir gefallen und die auch zu meinen Sneakern passen. Aber wenn ich euch vielleicht einen Sneaker so für den Sommer empfehlen kann, dann würde ich sagen, dass der Air Jordan 1 Turbo Green ein brutales Teil ist, der auch im Resale noch nicht so abgeht wie andere Jordans. Der Air Jordan 1 Obsidian ist sehr cool. Ein weißer Air Force für die Leute, die jetzt sagen, okay, mein Budget ist jetzt nicht so hoch oder ich will gar nicht so viel ausgeben. Ein weißer Air Force für den Sommer.
Ist er denn zeitlos? Also ist so ein Air Force 1 zeitlos oder meinst du, dass die Zeit irgendwann mal auch abgelaufen sein wird?
Nee, also ich glaube, ein Air Force One, den wird es auch in 100 Jahren noch geben. Also den werden auch in 100 Jahren noch Leute tragen. Und es gibt ja viele Modifikationen vom Air Force. Also es gibt ja den Air Force One Type, dann gibt es jetzt für die Damen den Shadow. Aber ich muss ehrlich sagen, so der normale Air Force, der gefällt mir am besten. Und mit dem kann man auch nie was falsch machen. Den kann man zu fast allen Hosen anziehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege.
So. Ich habe auch noch eine andere Frage an dich. Eine, die mich sehr interessiert, die weiß ich nicht. Ja, und zwar, wie kann das eigentlich sein, dass der Air Force One Low so beliebt ist, aber der Air Force One High, den ich persönlich ganz schön finde, warum den keine Sau anschaut?
Ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit Jordan 1er. Und das liegt daran, ich habe ziemlich früh schon Jordan 1er getragen und immer in der Schule hieß es dann, oh, der Schuh ist zu klobig und das sieht nicht gut aus, weil er so ein bisschen höher ist, weil er über Knöchel geht. Gerade auch die letzten Jahre war es ja ziemlich in, sag ich mal, dieses Knöchelfreitragen, ne? Also eine Cargo, wo man den Knöchel dann sieht mit Sneakersocken. Und ich glaube, das hat dem Air Force One auch nochmal so einen richtigen Schub gegeben, weil es ist ein schlichter Schuh. Du hast den bekannten Nike-Swoosh drauf. Und ja, komplett weiß, da kann man eigentlich fast gar nichts mit falsch machen. Und für 100 Euro ist das ein Schuh, beziehungsweise man kriegt den teilweise, wenn man im Sale kauft, kriegt man den sogar schon für 70 Euro. Ist das, glaube ich, der beste Schuh, den man für kleines Geld kriegen kann.
Ja, rundet das Ganze der auch High so ein bisschen ab, ne? So das Fit, das ganze Outfit rundet das ja auch ab. Ich sehe das ja auch, also du hast ja gerade eben auch erwähnt, passt zu jeder Hose, das ist, stimmt auf jeden Fall. Also du kannst eine Cargo dazu anziehen. Also Cargo, ich bin überhaupt gar kein Cargo-Fan, also ich bin überhaupt nicht der Cargo-Mensch so. Aber so zum Beispiel so, das geht halt auch so für breite Hosen, aufliegenden Hosen, Jogginghosen, du kannst wirklich alles auf Air Force One anziehen. Und ich weiß nicht, also ich meine, das könnte man auch mal mit einem Air Force One High ausprobieren, aber ich weiß es nicht jetzt nicht genau, ob das funktionieren würde. Weil ich finde, der Air Force One High, den kannte ich halt vor dem Air Force One Low, so, weißt du? Das ist ja auch irgendwo auch so ein Schuh, den du auf einer, also den High, sage ich jetzt mal, den kannst du ja, wenn du jetzt nicht allzu kleine Beine hast, ein bisschen länger bist und deine Beine zum Beispiel verstecken möchtest oder so, dann ziehst du dir Air Force One oder irgendeinen High-Top-Sneaker an, lange Tennissocken und eine breite, kurze Hose oder so. Dann hast du es halt so ein bisschen kaschiert so. Ich finde halt, der Air Force One High, der geht halt auch auf kurzen Hosen sehr gut. Aber auf langen Hosen weiß ich so, wie gesagt, nicht so. Ne? Das ist halt immer das Ding.
Ja, also um nochmal auf das... Thema zurückzukommen, was jetzt den Air Force One High betrifft. Ich stelle dir jetzt auch mal eine Frage, auch wenn du eigentlich, sag ich mal, der Fragensteller bist.
Okay.
Nenn mir doch mal ein paar richtig gute High-Top-Schuhe, also was im Sneaker-Game so gerade in ist. Und dann wird man schon sehen, also ich persönlich, ich filter da. Also für mich, wenn ich an Hightop denke, denke ich an Jordan 1 oder an den Converse, an den Chuck.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich das Erste, was ich gerade gedacht habe. Und zwar Converse High. Also ich muss ehrlich sagen, wenn du so eine Frage stellst, dann denke ich ja sofort an einen Schuh. Und an den ersten Schuh, den ich gedacht habe, so gerade auch wenn du Sneaker Game sagst und so, ist ein Dior Sneaker zum Beispiel. Ja, der hat so diese klassische Converse-Silhouette, ja, ist aber kein Converse. Das finde ich zum Beispiel cool an denen. So, ne? Den würde ich zum Beispiel nennen. Dann finde ich zum Beispiel Converse generell super zeitlos. Ja, Converse kann man tragen. Es gibt perfekte Kollaborationen mit Converse, die in der Sneaker-Szene auf jeden Fall was zu sagen haben. Zum Beispiel der Coca-Cola Kith Converse ist ein super krasser Schuh. Ja, den haben die meisten Leute auch nicht mehr so auf dem Schirm. Aber das ist im Endeffekt ein Schuh, der bei 600 Euro liegt oder sowas, schön bunt ist und jedes Outfit perfekt abrunden kann, wenn du obenrum schlicht bist. Ja. Dann finde ich die Nike Blazer Silhouette finde ich perfekt. Die ist heftig. Also ganz davon abgesehen, dass es sehr viele, ich sag wieder das Wort Beater, ja, dass es sehr viele Beater gibt, beziehungsweise sehr viele Colorways vom Blazer gibt, die man als Beater verwenden kann, so, ja. Gerade heutzutage ist ja gerade momentan diese ganzen Erdtöne sehr in und Nike merkt das ja auch und produziert dann auch in diesen Erdtönen, beziehungsweise in diesen cremefarbenen Tönen die Blazer. Und das ist zum Beispiel ein Schuh, den ich halt sehr feier, so. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch wieder Richtung, in die Hype-Szene so ein bisschen gehen und uns mal Schuhe ansehen, die so ein bisschen teurer sind, dann denke ich halt auch zum Beispiel auch an den Dunk Low High, so, den gibt es zum Beispiel, der ist halt auch was Interessantes für den einen oder anderen, ist gerade auch noch nicht so ganz auf dem Schirm, und natürlich der Jordan 4er, ist für mich auch ein Kandidat, das ist auf jeden Fall ein High-Top-Sneaker, so, ja. Es gibt aber auch andere Brands, die jetzt nicht so krass in der Street-Style-Szene vorhanden sind, sondern eher so Richtung Gentle-Style gehen, ja. Es gibt genügend High-Top-Sneaker, die ich so cool finde, aber an erster Stelle ist halt so ein klassischer Converse-Shape das, was ich so feier, ja, was ich halt so cool finde, weil das halt zu allem passt. Ja,
ja, also sehe ich genauso, gerade weil du auch gesagt hast, der erste, den du im Kopf hattest, war der Dior-Sneaker. Ich habe auch als allererstes, als ich an den High-Top gedacht habe, erst an Jordan 1 gedacht und danach habe ich an den Dior B23 Oblique gedacht. Ich glaube, das ist auch den du im Kopf hattest. Auf jeden Fall um deine Frage von vorhin zu beantworten mit dem Air Force One High, es gibt viel zu viele Silhouetten oder beziehungsweise es gibt viele Silhouetten oder Sneaker, die viel, viel besser im High-Top-Game geeignet sind als der Air Force One High, auch wenn er cool ist. Allerdings, nee, der heißt gar nicht High, ich glaube, der heißt Mid, oder?
Meinst du den Air Force?
Ja, ich glaube, der heißt Mid sogar. Auf jeden Fall, es gibt viel mehr andere Sneaker im Game, die noch vor dem stehen. Und ich glaube, deswegen ist die Beliebtheit nicht so groß. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Was ich aber schade finde, weil ich finde, jeden High-Top-Sneaker kannst du auch als Low-Sneaker verbergen, indem du einfach eine aufliegende Hose trägst.
Das ist richtig, auf jeden Fall. Nochmal, um ein paar deiner Sätze wiederzugeben oder beziehungsweise nochmal, um die aufzuschnappen von vorhin. Du hattest zum Beispiel gesagt, dass du gar kein Cargo-Typ bist. Also du feierst Cargo-Hosen gar nicht. So, ich bin da, glaube ich, das komplette Gegenstück für. Ich bin voll der Cargo-Fan.
Liegt aber auch
deswegen dieses Thema aufliegende Hosen.
Ja, es liegt aber auch daran, dass ich, dass meine Beine nicht geeignet sind dafür. Also ich habe kurze Beine und Cargo-Hosen betonen halt Stellen, die halt nicht so vorteilhaft sind, weißt du? Dasselbe auch mit kurzen Hosen. Ja, es gibt ja momentan im Sommer kurze Cargos. Ja, kann ich nicht tragen. So, ich suche die ganze Zeit normale Hosen, die halt aussehen wie diese Cargo-Hosen, nur halt, dass die Taschen nicht da sind. Gibt's momentan irgendwie nicht. Finde ich komisch. Mhm. Aber ja, ich hab dir ins Wort geredet gerade. Sorry dafür. Aber reit einfach weiter.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin halt ein Cargo-Typ so und ich bin halt nicht so der Fan von aufliegenden Hosen. Also ich fühle zu 100%, was du gerade eben meintest, mit den Stellen betonen etc. Gerade auch, weil ich ein bisschen kräftiger bin, so ich muss auch immer ein bisschen nach Hosen gucken. Aber so ich bin so ein Cargo-Typ oder halt, sag ich mal, eine ganz normale schlichte Jeans jetzt, ne? Mhm.
Ja, also wie gesagt, das ist auch gerade ein Problem. Ich suche momentan kurze Ballonhosen, ja, also kurze Ballon, also so Ballon-Shape-Hosen, die so ein bisschen breiter sind. Ja, also für all die Zuhörer da draußen, falls ihr irgendwie eine gute Hose kennt, die kurz ist, kurz geschnitten, also eine kurze Hose, kein Jeans, sondern eher so, ja, so eine Basketballhose so ein bisschen. Lass es mich auf jeden Fall wissen. Ich kenne nur eine von, also Essentials, also Fear of God, macht die halt super gut. Und so eine suche ich halt. Ja, aber ja, vielleicht mit einem bisschen niedrigerem Budget, das sich ein Student ja leisten kann dann. Ja. Also natürlich sind die Essential-Hosen nice, ja, haben die Farbe und Shape ist halt alles geil so. Aber ja, wie gesagt, ich kann mir das nicht so leisten und nicht 150 Euro für eine kurze Hose ausgeben. So. Deswegen lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ja. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, momentan, wenn ich so auf Instagram rumschaue, so, dass momentan diese Tie-Dye-Shirts und Tie-Dye-Kollektionen momentan richtig abgehen. Ich weiß nicht, wie du so zu Tie-Dye stehst, aber es gibt halt zum Beispiel eine Marke, die heißt, glaube ich, Worst Behavior oder so. Oder ja, Worst Behavior, so ein Eternal-Sweater beziehungsweise Hoodie. Und der ist im Moment so wirklich, jeder Blogger hat den. Nee, das ist nicht Worst Behavior, das heißt Misbehavior, genau. Misbehavior Eternal, so Tie-Dye-Shirts oder Hoodies. Und was hältst du denn von solchen Hoodies? Weil, ja, sag doch mal, also was würdest du sowas tragen oder eher nicht?
Also ich bin auf jeden Fall offen für, gerade wo du auch Tie-Dye ansprichst, ich habe ein Tie-Dye-Shirt, Beyond Belief von Travis Scott. Das war so ein Tour-Shirt, das hat mir geholt, weil ich das ziemlich cool fand. Cool. Ja, und Tie-Dye ist allgemein, ich glaube, Tie-Dye wird es auch immer geben und Tie-Dye wird auch immer seine, ich sag mal, seine Anhängerschaft finden. Selbst Nike wird jetzt am 11. Juni oder Juli, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine Juni, einen Sneaker rausbringen, beziehungsweise einen Air Jordan 1 rausbringen, der Tie-Dye heißt und auch dieses Tie-Dye-Muster besitzt.
Ach, witzig. Krass. Das habe ich nicht gewusst. Ja, also wie gesagt, es gibt diese Marke, mir fällt der Name gerade nicht ein, nicht Worst Behavior, ist ja diese Frauenmarke, Misbehavior, genau, von Misbehavior gibt es diesen Eternal Dream Hoodie beziehungsweise T-Shirt und das ist halt so ein Tie-Dye-Shirt mit so einem Smiley drauf und wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen so durch Instagram scrolle, dann sehe ich halt so den ein oder anderen, die ein oder andere Person in der Modeszene, die den dann halt auch trägt, ja, und ich finde das an sich keine schlechte Sache, wenn der Schnitt halt passt, ne? Und ich habe halt überlegt, mir das auch selber zu machen. Ich werde auch wahrscheinlich ein Video demnächst hochladen auf Wandschrank-Vibes Instagram, wo ich halt mal so ein bisschen eine Anleitung reinbringe, wie man so ein Tie-Dye-Shirt überhaupt macht. Aber mein Gott, man kann es auch einfach googeln und dann hat man es auch. Aber ich finde halt so Tie-Dye und kurze Ballonhosen ist halt eine Sache, die in diesem Sommer auf jeden Fall gut gehen und womit man auf jeden Fall nichts falsch machen kann.
Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade auch, weil du das Thema angesprochen hattest oder du hattest mich ja vorhin gefragt, was ich so für den Sommer empfehlen kann. Ich meine, klar, ich habe zwar auch den Air Force One Low genannt in weiß, aber ich habe halt auch den Turbo Green genannt. Und zum Beispiel der Turbo Green, das ist zum Beispiel ein Schuh, auch coole Farben und gerade Tie-Dye steht ja auch dafür, dass viele Farben und auch im Sommer sollte man ein bisschen Farben vorher tragen, also an die Leute da draußen, die ein bisschen die gerne schwarz mögen oder auch schwarz tragen, guckt, dass ihr irgendwas Schwarzes findet mit einem bunten Print. Es gibt viele coole Marken da draußen, die wirklich gute Sachen machen, auch bei Aces gibt es viele coole Sachen. Einfach ein schlichtes schwarzes Shirt, gut geschnitten, Qualität hin und her. Aber die haben coole Prints, die sind auch ein bisschen bunter und für den Sommer muss es schon was Buntes sein.
Genau. Für die Leute, die jetzt ein etwas kleineres Budget haben, sage ich jetzt mal, habe ich auch einen kleinen Tipp so für den Sommer. Und zwar momentan bei Weekday und bei COS, also COS, die haben halt momentan wirklich, die sind up to date, die haben geile Sachen, die Schnitte passen, die Farben passen. Und das Ganze kann man dann auch so ein bisschen abrunden mit so Sachen, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein, zwei Pieces aus dem aus einer Luxury-Brand auswählt, kann man dann zu Internetseiten wie Farfetch oder so zugreifen, wo aber 50% ist. Weil ich finde, Farfetch ist sowieso sehr überteuert, was das angeht. Aber es gibt natürlich auch andere High-Fashion-Stores, wo man halt ein bisschen, wo man das ein bisschen im Auge behalten muss mit dem Sale. Und dann klappt das dann auch. Also das ist so mein Tipp auch. Weekday und Kurs im Moment super gut am Start. Das ist so das, was ich zum Sommer halt sagen kann. So. Ne, Sneaker, also was du eben gesagt hast, Turbo Green. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also das ist ein Schuh, der ist heftig. Der hat auch dieses leichte Mint drinne. Das passt zu jedem Tie-Dye-Shirt, was sehr farbenfroh ist. Auf jeden Fall ein guter Schuh. Also gute Auswahl hast du da genannt.
Und für alle da draußen, die den Turbo Green haben oder sich noch holen werden, ein kleiner Tipp am Rande, probiert auch gerne mal so Lace-Swaps aus, also Sneaker, Schnürsenkel nehmen und die einfach in anderen Sneaker stecken. Beim Turbo Green passt Pink sehr, 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 sehr gut. Das gibt ihm einen richtig, richtig frischen Look. Kann man zu jeder Jeans anziehen, einfach zu einer blauen Jeans, weißes Shirt, ein Top-Outfit und hat trotzdem diesen Hingucker mit dem Schuh. Für alle, die sich jetzt wundern, dass ich immer so ein bisschen auf Schuhe ausweiche, so ich bin nicht so modeaffin wie der Marv, also der hat da das auf jeden Fall ein bisschen besser drauf. Ich bin so der Sneaker-Typ. Richtig. Nee, aber für den Sommer sucht euch was ein bisschen Knalliges, so auch zum Beispiel, wenn ihr den, auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber der UNC Off-White oder der normale UNC, so ein Babyblau für den Sommer, das sticht halt einfach rein. Und wenn man dazu einfach ein schlichtes Outfit trägt, hat man vielleicht ein Basic-Outfit, was gar nicht so teuer ist, aber hat trotzdem diesen Hingucker-Effekt. Und das ist halt wieder das Coole. Und da könnt ihr dann trotzdem echt noch viel Geld sparen.
Ja, kleiner Fun-Fact von meiner Seite aus. Ich habe mir für diesen Sommer, stand ich vor einer Auswahl. Und zwar hätte ich mir endlich entweder den Syracuse geholt, den Dunk, oder den Jordan 1 UNC Low Eric Kingston oder so heißt der. Ja. Genau. Und ich habe mich tatsächlich für den Syracuse entschieden. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt einen Low-Top-Sneaker empfehlen würde für diesen Sommer, dann ist auf jeden Fall der Jordan 1 UNC Low Eric Kingston. Ja, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe. Weil der Schuh passt einfach. Der passt zu einer Jeans, der passt zu allem. Und hätte ich mich nicht entscheiden müssen. Und wäre dieses Syracuse-Angebot, dieses gute Angebot nicht reingekommen, hätte ich mir den auch geholt. Also das ist auf jeden Fall auch ein alter, neuer, guter Sneaker für das Jahr 2020, wenn man sich was im Resale holen möchte. So.
Definitiv. Also das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ist ein cooles Teil. Und wie der Marvin auch schon gesagt hat, Sneaker müssen nicht immer teuer sein, damit die ins Auge stechen oder damit die cool aussehen. Auch nochmal der Aufruf an alle Leute, die sich Schuhe kaufen, weil die vielleicht gerade im Hype sind, holt euch wirklich das, was cool ist. Also wenn ihr einen Dunk seht oder einen Sneaker seht, der 100 Euro kostet, aber ihr mögt den einfach und feiert den einfach ab, dann nehmt den und nicht den Schuh, der 500 Euro kostet, den aber eure Freunde feiern. Also das ist eine Sache, nehmt wirklich das, was euch gefällt und ja, was ihr halt fühlt, weil nur das kann am Endeffekt auch euch, an euch gut aussehen.
Genau richtig. Also wie gesagt, wenn man was trägt, was man fühlt, dann strahlt man was Gewisses aus und das, was man ausstrahlt, ist das, was der andere Empfänger, sagen wir mal, empfängt und das ist das, was das dem Ganzen so einen kleinen Flair oder so einen kleinen Touch gibt, so eine eigene Note. Und das ist das, worauf die Leute gucken und das finde ich halt nice. Ne? Vielleicht noch eine Sache, die ich auch noch empfehlen könnte für diesen Sommer, und zwar lange Hosen, möglichst gerade geschnitten mit Velourstoff. Ja? Ist mega geil momentan, passt auch zu 90% der Sneaker, die momentan rauskommen. Represent hatte auf jeden Fall einiges am Start. Und von Carhartt gibt es halt auch eine. Da seid ihr auf jeden Fall up to date und misst das auf jeden Fall nicht. So, ja. Ja, meine lieben Freunde, das war die 11. Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Ja, heute mit Kevin, ja, der sich auf jeden Fall Zeit genommen hat, heute hier zu sein, beziehungsweise heute hier nicht hier zu sein, sondern heute anwesend zu sein. Ja, wir hatten auf jeden Fall einiges an Informationen sammeln können. Du hast auf jeden Fall einiges erzählt, was interessant ist. Und jetzt weiß ich, beziehungsweise die anderen wahrscheinlich auch, wahrscheinlich wussten sie es schon vorher, dass auch alte Schuhe ihre Tücken haben können. Und ja, was der eine oder andere Jordan halt so an Colorways für einen Unterschied macht im gesamten Preis, beziehungsweise im Attraktivitätssektor, ja, im Modus oder was man dazu sagen kann. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst, Kevin.
Ja, danke für die Einladung, immer wieder gerne. Wir hatten das ja schon ein bisschen länger geplant, aber Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt haben wir eine gute Alternative gefunden, auch an alle Zuhörer da draußen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm, dass man das jetzt über die Lösung gemacht hat und dass man trotzdem alles gut versteht und ihr die Folge trotzdem genießen konntet. Wie gesagt, ja. Wenn nochmal was ansteht, immer wieder gerne und ja,
Damit hat sich meine Frage eigentlich schon erübrigt, ob du es wieder mal machen würdest mit mir. Aber das hat sich ja gerade von selbst beantwortet, würde ich mal sagen.
Gerade ein bisschen komisch ausgedrückt, aber wenn wir nochmal eine Folge aufnehmen wollen, sag einfach Bescheid und wir kriegen das bestimmt hin. Und auch bestimmt mal ohne Corona und ohne Telefon, sondern face-to-face auf der Couch.
Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, Kevin, danke, dass du da warst nochmal. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viele Ws in den nächsten Monaten bzw. Wochen. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne?
Ich hoffe, dass es so aussehen wird, dass man auch den einen oder anderen Sneaker ergattern kann, dass man auch vielleicht das ein oder andere Grail in 2020 noch bekommt. Und ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung zu dem echt coolen Podcast. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, peace out, ich bin draußen und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.